Ich sehe gerade, da sitzt kaum jemand auf der Empore, dann ist es angenehmer vom Blickwinkel, wenn ich hier unten bleibe. Jakobus 5, ab Vers 13 ist unser Predigttext. Leidet jemand unter euch, der bete? Ist jemand guten Muts, der singe Psalmen? Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihm beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn? Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Das Gebet nach Jakobus 5. Wenige Passagen aus den Briefen des Neuen Testamentes haben eine solche Wirkungs- und auch Diskussionsgeschichte in der Christenheit. Kurz gefasst kann man zwei Lager ausmachen. Da ist zum einen die große katholische Kirche, die daraus sogar ein Sakrament abgeleitet hat. Das Sakrament der Krankensalbung, die im Volksmund auch die letzte Ölung genannt wird. Und dazu wird ein Priester zu einem Sterbenden gerufen. Und er spricht dort nach einer festen Liturgie nochmals ein letztes Gebet, bevor er mit einem Tropfen Öl ein Kreuz auf die Stirn zeichnet. Eigentlich ein sehr schöner, wertvoller Brauch. In meiner ersten Gemeinde habe ich dazu mal etwas Skurriles erlebt, muss man sagen. Damals in Vogt war das am Rande des Allgäu, also in einer katholischen Gegend. Ich war da zu einem Krankenbesuch gerufen worden und da lag ein alter Mann im Bett auf dem Rücken. Ein Gespräch war gar nicht möglich. Er schlief nämlich tief und fest, atmete ganz ruhig. Aber die Angehörigen waren da und freuten sich, dass ich dann nicht nur den Psalm 23 vorlas, sondern auch ein Segensgebet sprach. Und am Ende legte ich dann verbunden mit dem Amen des Gebetes dem ganz ruhig atmenden Mann behutsam die Hand auf die Stirn und machte das Kreuzzeichen. Und da reißt der Mann geradezu entsetzt die Augen auf und sagt im breitesten Schwäbisch: Hey, ich leb feino. Wahrscheinlich dachte er, dass er jetzt gleich noch die letzte Ölung abkriegt. Aber ist es nicht bemerkenswert, dass aus der einstigen Bitte um Heilung, so wie es in Jakobus 5 in der Bibel formuliert ist, ein reiner Sterbesegen geworden ist? Hat da die Kirche irgendwann kapituliert, das Vertrauen ins Gebet verloren? Ist nur noch ritualisiert? Daneben findet sich zu Jakobus 5 aber auch eine ganz andere Entwicklung in der Kirchengeschichte. Aus der ja eigentlich ganz schlicht formulierten Empfehlung, dass man als Erkrankter doch die Gemeindeältesten zu sich ruft und um ein Gebet bittet. So wie ich es vor wenigen Monaten auch wieder erfahren habe und wohin gerufen wurde, zusammen mit anderen aus dem Kirchengemeinderat. Ganz schlicht, ganz unaufgeregt. Aus dieser Empfehlung wurde dann geradezu ein Berufsstand von besonders geistbegabten Heilern. Menschen mit der Weihe und Würde, andere gesund beten zu können. Und das gibt es auf dem religiösen Markt in allen Facetten und Ausprägungen, vom erleuchteten Guru bis zum geistbegabten Gebetsprofi. Und was diese alle verbindet, ist eine Schar von Anhängern, die überzeugt sind, dass deren Gebet doch mehr bewirkt als das Gebet von normalen Menschen. Nach dem Motto, der soll ein Gebet sprechen, denn wenn der es tut, dann hilft es was. Der ist näher dran am Himmel als ich. Geradezu eine magische Vorstellung ist das. Und Sie merken, ich bin kritisch gegenüber solchen Entwicklungen. Ja, an dieser Stelle bin ich durch und durch Protestant. Und zu den wichtigsten Erkenntnissen Martin Luthers damals gehörte das sogenannte Priestertum aller Gläubigen. Und gemeint ist damit ja nicht, dass alle jetzt die gleichen Aufgaben in einer Kirchengemeinde wahrnehmen sollen. Auch nicht, dass man den Pfarrerberuf abschaffen soll. Oder das Amt des Bischofs oder auch der Presbyter, der Gemeindeältesten gar keine Rolle mehr spielt. Weil ja ohnehin alle gleich seien. Martin Luther wollte keine Anarchie aus der damals strukturierten Kirche machen. Nein, die Pointe vom sogenannten Priestertum aller Gläubigen zielt bei ihm auf die Gleichheit aller vor Gott. Niemand ist dichter dran an ihm. Es gibt bei Gott keine erste und zweite Reihe, keine Logenplätze, kein vorne und hinten. Niemand hat mehr oder weniger abbekommen vom Heiligen Geist. Natürlich weiß ich auch von den sogenannten Gnadengaben, wie sie zum Beispiel in 1. Korinther 12 von Paulus beschrieben werden. Da findet sich auch die Gabe der Heilung, wie es dort heißt, auch die Gabe, Wunder zu vollbringen. Aber zugleich schreibt Paulus an derselben Stelle immer wieder geradezu emphatisch von dem einen Geist, der allen Christen von Gott geschenkt ist. Deshalb wäre es schlicht Unsinn zu meinen, dass der eine mehr vom Heiligen Geist abbekommen habe als der andere und er deshalb mit seinem Gebet jetzt mehr bewirken könne als das normale Volk. Letztlich geht es doch im Gebet darum, Gott um sein Handeln, um sein Eingreifen zu bitten. Und wir brauchen dafür keine besonderen Fürsprecher, keine prominenten Heiligen. Da gibt es ja auch eine lange Geschichte in der Kirche, dass man sagte, ich suche mir halt einen, der näher dran ist an ihm. Sei es einer jetzt in der Gegenwart, irgendein höher gestellter Priester oder natürlich noch viel besser einen, der schon im Himmel für mich eintreten kann, ein Heiliger. Wir brauchen keine frommen Gurus, zu denen wir hinpilgern, keine Profibeter, deren Wort bei Gott mehr Gewicht hat als unseres, weil sie vermeintlich näher dran sind. Das ist eigentlich Unfug und man hat aus meiner Sicht damit auch eine rote Linie überschritten, wenn sowas hin und wieder auch in frommen Kreisen zu sehen ist. Und dennoch dürfen und sollen wir geradezu andere um ihr Gebet für uns bitten. Und das nicht nur bei einer schweren Erkrankung, auch sonst. So wie wir es ja bei fast jedem Gottesdienst hier vorne im Anschluss auch anbieten. Solche Gebete mit anderen und auch durch andere tun gut. Sie sind etwas Wertvolles. Und Gott will es auch so, dass wir gemeinsam vor ihn treten. Aber nicht, bitteschön, mit dem Hintergedanken, dass das Gebet eines Prominenten jetzt Gott beeindrucken soll. So wie man sich einen Anwalt nimmt, der vor Gericht schöne Worte findet und einen deshalb raushauen kann, wenn es nötig wird. Unser eigentlicher Anwalt ist nämlich der Heilige Geist. So steht es im Johannesevangelium. Und dort wird er nicht Anwalt, sondern Paraklet, Fürsprecher genannt, beziehungsweise Tröster. Und dieser Heilige Geist ist letztlich nichts anderes als Gott selbst in seiner Gegenwart, in seiner Wirksamkeit. Und damit sind wir beim eigentlichen Kerngedanken, was das christliche Gebet von den magischen Gebetsritualen anderer Religionen unterscheidet. Beten heißt nicht, ein möglichst perfektes Programm abzuspulen. Und dabei geht es weder um Qualität noch um Quantität im Sinne von viel hilft viel. Du musst nur mehr beten, dann klappt's auch. Oder du musst nur inniger beten mit stärkerem Vertrauen, dann wird eintreffen, was du dir wünschst. Solche Dialoge gibt es zuhauf. Nein, aber so ist es doch gerade nicht. Das mit der Wirkung des Gebetes ist so eine Sache. Niemand von uns kann dazu eine Bilanz ziehen. Niemand kann eine Excel-Tabelle aufstellen, wo in einer Spalte das Gebet steht und in einer anderen dessen Wirkung. Das Gebet ist nicht bilanzierbar. Und doch dürfen wir uns von Herzen über Gebetserhörungen freuen und auch davon reden. So wie ich das erst vor wenigen Wochen wieder gehört habe im Rahmen der Herbstfahrt des CVM-Männerwochenendes in den Bergen. Da hat einer sehr dankbar davon erzählt, dankbar und zugleich ganz schlicht unaufgeregt, wie er Heilung erfahren hat und diese Heilung auch mit einem Gebet verbunden war. Und so dürfen und sollen wir auch über Gebetserhörungen sprechen, wie gesagt mit Freude und Dankbarkeit. Das kommt oft zu kurz, dass wir uns bei Gott bedanken oder auch anderen gegenüber davon erzählen, was wir erleben mit Gott. Aber bitte schön nicht in Form einer Bilanzierung, denn die wird schwierig. In 10 Tagen werden wir mit unserem Konfirmanden einen Dokumentarfilm im Kino besuchen. Es geht dabei um einen enorm sympathischen jungen Christen, einem sogenannten Influencer, der eine große Anhängerschaft auf seinem Kanal hatte, der einfach nur Real Life heißt, weil er das wahre Leben auch genießen und auch erleben möchte und dabei auch mit einer großen Dynamik Dinge ausprobiert, um andere von der Couch runterzuholen, zu sagen, macht das aus eurem Leben. Und dieser junge Mann ist mit Mitte 20 schwer an Krebs erkrankt und es wurde dann über ihn und für ihn gebetet. Und mit großer und mit viel Ernsthaftigkeit, nun wirklich. Aber er ist gestorben. Und darüber erzählt dieser Film. Und er erzählt auch, dass sein Schicksal eine enorm wertvolle Botschaft enthält, auch an diejenigen, die selbst gerade regelmäßig für einen Kranken beten und darüber verzagen oder gar verzweifeln. Wie heißt es doch in dem Text? Es wird dem Kranken helfen, das Gebet des Glaubens. Es wird dem Kranken helfen. Da steht nicht, es wird jeden Kranken heilen, aber es wird helfen. Nochmal, Gebete sind hilfreich und gut. Gott möchte, dass wir mit ihm reden. Im Stillen, wie auch laut, zum Beispiel hier im Gottesdienst, allein oder auch in einer Gebetsgemeinschaft mit anderen. Das gehört für mich zu den ganz wertvollen Errungenschaften des Pietismus, dass Gebetsgemeinschaften üblich sind. Aber bitte schön, nicht als fromme Inszenierung, nicht als Leistungsshow, dass man zeigen kann, wer die schönsten Gebete zelebriert, sondern in dieser Schlichtheit sind sie so wertvoll, wie ich sie auch meist erlebe. Wie heißt es immer so schön, es ist schon alles gesagt worden, aber noch nicht von allen. Bei Sitzungen und bei Gebetsgemeinschaften ergibt sich das manchmal. Wir sollen und wir dürfen mit Gott reden, persönlich und eben auch durch eine Fürbitte für anderen, so wie es in Jakobus 5 zu lesen ist, wo andere eigens hinzugerufen werden, um für einen zu beten. Aber all diese Gebete sperren sich, wie gesagt, gegen jede Form einer Bilanzierung. Sie sind auch kein so eine Art Lebensmittelautomat, wie wir sie vorne um die Ecke bei Emmy Lindgrün kennen. Da schmeißt man Geld rein, tippt einen bestimmten Knopf und kriegt hoffentlich genau das, was man getippt hat, heraus. Dann sagen manche, naja, so ist es nicht, aber dann eher anders. Und dann fällt mir als Gegenbeispiel der Kaugummiautomat ein, der früher, da hat man auch Geld eingeworfen und durfte dann an einem Knopf drehen und man wusste nie so richtig, was rauskommt, welche Farbe der Kaugummi hat oder ob so ein kleines hässliches Plastiktier nur ist, was da rauskommt. Sie wissen, was ich meine. Auch das ist es nicht. Nach dem Motto, irgendwas passiert immer, du weißt nur nicht genau was. Nein, es gibt auch die Erfahrung, dass Gott schlicht schweigt. Dass wir dastehen und sagen, Gott, warum handelst du nicht? Nicht nur, warum handelst du anders, als ich es wollte, sondern warum passiert gar nichts? Das gibt es, diese Erfahrung. Denn das Gebet ist keine Investition, so wie die Münze im Automat, die wir einbringen, um damit eine Rendite zu erhalten. Und übrigens ist das Gebet auch nicht notwendig, um Gott zu informieren. Er weiß, was du brauchst, schon bevor du es ihm mitteilst. So sagt es Jesus einmal im Lukas-Evangelium in der Bergpredigt. Und unser Gott hat auch schon alles. Wir müssen ihm nichts schenken oder ihn, wie auch immer, beeindrucken. Weder irgendwelche Opfergaben, die wir ihm darbringen, noch irgendwelche Rituale, die wir jetzt möglichst perfekt vollziehen. Nein, das Gebet ist schlicht ein ganz bewusstes Eintreten in Gottes Gegenwart. Ein bewusstes Eintreten. Natürlich sind wir auch vorher schon in Gottes Gegenwart. Wir können doch nicht rausfallen aus seiner Gegenwart. Aber dieses bewusste Hintreten, ich stehe jetzt vor dir, ich suche deine Nähe, ich stehe vor deinem Thron oder knie vor deinem Thron. Vielleicht ist das doch die angemessenere Gebetshaltung. Aber auch genau deshalb tun wir uns damit auch so schwer, wenn wir es ernst meinen. Denn das ist doch nicht ein Konzentrationsproblem, was wir haben beim Beten, sondern es liegt viel grundsätzlicher. Wenn wir ehrlich sind, müssen wir uns doch eingestehen, ohne Gott können wir gar nicht beten. Wer sind wir denn? Wie können wir uns anmaßen, vor Gott die richtigen Worte zu finden? Vor dem Thron Gottes das zu formulieren, was jetzt angemessen ist? Wir wissen nicht, wie wir beten können, schreibt Paulus einmal im Römerbrief. Und in der Bibel im heutigen Deutsch steht da, wir haben keine Ahnung, wie wir unser Gebet in angemessener Weise vor Gott bringen. Schreibt Paulus, der große Apostel, der Jesus Christus sogar von Angesicht zu Angesicht vor Damaskus gesehen hat, der uns so viel voraus hat. Wir haben keine Ahnung, wie wir das eigentlich tun sollen. Doch der Geist selbst tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Und dies geschieht in einer Weise, die nicht in Worte zu fassen ist. So in Römer 8, 26. Das heißt doch, Gottes Geist, also Gott selbst, ist der eigentliche Fürsprecher, der für uns die richtigen Worte findet. Er ist der Dolmetscher, kann man auch sagen. Wir brauchen keinen menschlichen Fürsprecher, keinen Gebetsprofi, dem wir unser Gebet einfach delegieren könnten. Wir brauchen den Geist Gottes und den haben wir, jeder von uns. Er verwandelt unser stümperhaftes Stammeln in die Sprache des Himmels. Das war eine sehr lange, aber ich finde auch wichtige Einleitung, bevor wir nochmal in unseren Text hineinschauen. Denn nach dieser Aufforderung durch die Gemeinde zum Krankenbesuch durch die Gemeindeältesten mit Gebet und Salbung heißt es doch dort, und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Dass es einen Zusammenhang gibt zwischen körperlicher und seelischer Not, das muss niemandem mehr erklärt werden. Und das geht ja auch in beide Richtungen. Gesunder Geist in gesunden Körper, sagt der Fitnesstrainer. Und die Ärzte sprechen von psychosomatischen oder auch psychogenen Phänomenen, wenn sie keine Erklärung für eine körperliche Krankheit haben. Ja, es gibt in der Bibel auch einen Zusammenhang zwischen Sünde und Krankheit. Beides ist ein Signal, dass wir eben noch nicht erlöst sind. Diese Welt als Ganzes, wie auch jeder Mensch für sich genommen. Wir warten doch noch auf die große Verwandlung. Und solange gibt es noch Krankheit. Und auch Sünde in unserer Welt. Und das wird so weitergehen bis zum großen Tag, wenn unser Herr wiederkommt und alles neu machen wird. Man kann auch sagen, solange gibt es noch kranke Körper und auch kranke Beziehungen. Seien es Beziehungen zwischen uns Menschen oder auch die Beziehung zu Gott ist doch oft krank. Und das nennt die Bibel Sünde. Und sie macht dabei keinen großen Unterschied, an wem man sich versündigt. So wie es ja auch für die Liebe gilt. Sie soll auf Gott zielen und gleichermaßen auf den Nächsten. Sünde ist, wenn diese Liebe eben nicht mehr gegeben ist. Sei es, dass wir Gott enttäuschen oder unseren Nächsten. Und beides kann auch krank machen. Aber wohlgemerkt, und das ist mir enorm wichtig, dieser Zusammenhang von Sünde und Krankheit wird von Jesus auch nicht bilanziert, wird nicht linear gesehen. Er spricht davon nie, als gäbe es eine Art Balkenwaage. Auf der einen Seite sieht man 5 Pfund Krankheit und dann weiß man, ah, da sind wohl 5 Pfund Sünde auf der anderen Seite geschehen. Nie sagt er, du bist krank. Also hast du offensichtlich eine besondere Schuld auf dich geladen, musst jetzt dafür büßen. Und wenn irgendjemand so redet, das nur mutmaßt und sei es, weil er innerlich verzweifelt in seinem Krankenbett liegt und fragt, warum ist mir das geschehen, dann gehen Sie bitte dazwischen. Dazu braucht es nicht den Pfarrer, den man ruft, das kann man auch selber dem Kranken sagen. Nein, solche Spekulationen einer direkten Wechselwirkung von Sünde und Unheil schiebt Jesus auch mal ganz klar den Riegel vor. Dort ist damals ein großer Turm in der Stadtmauer von Jerusalem plötzlich eingestürzt. Wahrscheinlich durch ein Erdbeben. Und er hat einige Menschen unter sich begraben. Ein schlimmes Unglück war das. Und Jesus nimmt dieses Unglück im Gespräch mit seinen Jüngern als Beispiel auf und sagt, glaub bloß nicht, dass die, die dort erschlagen wurden, dass die irgendwie schlimmer waren als alle anderen. Und doch kann derselbe Jesus in Kapernaum einem Gelähmten, der zu ihm getragen wird, als erstes sagen, dir sind deine Sünden vergeben. Ich möchte deine Seele heilen. Du bist ein Kind Gottes. Und ich glaube, er sagt das als erstes, weil er das Entscheidende zuerst sagen will. Weil es ihm erst um die Ewigkeit geht. Und erst dann um die Zeit. Erst dann heilt er auch den Körper des Gelähmten, der er dann später wieder hinfällig sein wird, wieder krank werden wird, in welcher Form auch immer. Irgendwann wird er gestorben sein. Aber dir sind deine Sünden vergeben. Du bist ein Kind Gottes, das bleibt. Für Jakobus 5 heißt das, das Gebet für die Kranken ist hoffentlich auch immer verbunden mit Seelsorge, mit der Verkündigung des Evangeliums. Und dieses Evangelium gilt nun mal auch Kranken, auch chronisch Kranken, auch solchen, die nicht geheilt werden. Und davon erzählt auch der Film, den wir mit den Konfirmanden sehen werden. Klammer auf, wenn Sie ihn auch sehen möchten, nicht am kommenden Freitag, sondern eine Woche später, am Freitag wird er in Mössingen auch öffentlich im Kino gezeigt. Aber ich möchte Ihnen den Schlusssatz unseres Abschnittes aus Jakobus 5 nicht vorenthalten, auch wenn er mich persönlich schon ziemlich irritiert. Bekennt also eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. So weit waren wir schon. Und dann steht da in der Bibel in heutigem Deutsch, das inständige Gebet eines Menschen, der so lebt, wie Gott es verlangt, kann viel bewirken. Beziehungsweise in der Lutherbibel, des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Also geht es doch im Blick auf die Gebetserhörung erstens um die Qualität des Beters. Gerecht muss er sein, rechtschaffen, moralisch einwandfrei. Und zweitens um die Qualität des Gebets. Ernstlich, inständig, authentisch und ehrlich. Merken Sie, dass das ein wenig dem widerspricht, was ich vorhin gepredigt habe? Ich kann nur sagen, so ist es. Und vielleicht, ja, vielleicht gehört das zur entscheidenden Erkenntnis des heutigen Vormittags. In Sachen Gebet und Gebetserhörung werden sich unsere Fragen nie auflösen. Ich bin jedenfalls gespannt, wie Gott uns das alles einst im Himmel erklären wird. Amen. Ein sehr schönes Lied, was den